herzlich willkommen zur 204. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme der Tim.
Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Köln.
Und der Moritz.
Schönen guten Abend. Wir sitzen hier zu dritt, was auch selten ist und auch mal schön. Ihr kennt das schon, wir freuen uns immer, wenn ihr uns Bewertungen schreibt oder uns weiterempfehlt. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns anschreibt und mit uns in Kontakt tretet. Wir lesen alles und geben uns Mühe, das auch zu entweder zu verarbeiten in unserem Podcast oder zu antworten. Es kann manchmal ein bisschen dauern, aber wir machen das gerne. Wir würden in dem Zusammenhang auch nochmal darauf hinweisen, dass wir letzte Woche ein Segment aufgenommen haben zum großen Kaderumbruch, der ansteht. Solltet ihr also wegen der Knappe der Zeit es nicht geschafft haben, die Folge vor dem Spiel zu hören, da gibt es auch quasi zeitlosen Content. Auch dazu könnt ihr uns natürlich gerne eure Meinung schreiben. Und jetzt kommen wir dazu, wie zeitlos dieser Content ist oder ob es schon wieder völlig hinfällig ist, weil wir überhaupt nicht wissen, ob wir über eine weitere Zweitligasaison oder doch eine Saison in der ersten Liga 25/26 sprechen.
Ja, also wenn ich mich an die Aufnahme letzte Woche zurückerinnere, dann waren wir ja eigentlich alle vier einhellig der Meinung, dass da nach oben hin relativ wenig geht. Haben dann aber ein weiteres Mal die Rechnung ohne diese verrückte zweite Liga und ohne die Fortuna gemacht. Eigentlich spielt die gesamte Konkurrenz mehr oder weniger für uns. Die Fortuna muss dann nur noch den in An- und Abführung Elfmeter verwandeln, beim Angstgegner Paderborn zu gewinnen. Mal wieder mit einer absoluten Notelf. Und man kriegt es halt irgendwie gewuppt und springt auf einmal irgendwie wieder auf Platz 4. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das wirklich komplett kalt erwischt.
Naja, kalt erwischt mich in dieser Zweitligasaison gar nichts mehr. Also mich beschleicht so ein bisschen die Vermutung, dass wir noch auf den Relegationsrängen bis zum Ende dieser Spielzeit ein paar Vereine sehen werden, die wir da vielleicht noch nicht so eingeordnet haben. Ich erinnere mich gerne daran, dass als wir dann den Samstagnachmittag verfolgt haben, Moritz ganz kalt davon erwischt war, dass plötzlich Hannover kurz am Relegationsrang gebrochen hat, weil die schon völlig von unseren Schirmen verschwunden waren oder zumindest von Moritz Schirm verschwunden waren. Und so die ein oder andere überraschende Wendung wird diese Saison schon noch für uns bereithalten. Aber ja, nun steht man punktgleich mit Elversberg da und das hätte vor dem Spieltag, glaube ich, niemand für möglich gehalten. Also punktgleich in Reichweite zum Relegationsrang.
Ja, mit nur 18 Toren Unterschied oder so, ne?
Ja. Sehr unberechenbar. Aber wir haben ja letzte Woche auch von dem fehlenden Paderborn-Moment, den wir uns gewünscht hätten, gesprochen. Und jetzt haben wir vielleicht doch in Paderborn diesen Paderborn-Moment erzwungen, wieder mit einer absoluten Notelf. Beziehungsweise zumindest mit sehr vielen Ausfällen und doch auch kurzfristigen Ausfällen wie Johannesson, der erkrankt war, und Emma, der wieder muskuläre Probleme hat. Wir wissen nichts Genaueres, richtig?
Ja.
Genau. Ja, und so bot sich mal wieder eine interessante Aufstellung.
Genau, wo man am Anfang auch nicht so richtig wusste, als man die Namen gelesen hat, wie sich das dann auf dem Platz sortieren würde. Aber nach Ansicht der ersten paar Minuten hatte man dann schon den Eindruck, ja, dass Jona Nimietz da irgendwie als Schienenspieler agieren sollte, was ich irgendwie schon gewagt fand. Gavori die andere Seite beackern musste. Die Dreierkette, die war natürlich klar zu sehen. Und dann defensives Mittelfeld Simbo und Moritz Haier. Und davor drei Spieler eigentlich, die sich um die Offensive kümmern sollten. Aber da kommen wir dann später nochmal dazu, was man davon gesehen hat.
Aber ich gehe davon aus, dass sich eigentlich sogar mehr Spieler auch um die Offensive hätte kümmern sollen.
Ja, Gavori zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ja, aber also genau, ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie sich das dann aufgestellt hat. Ich würde sagen, gegen den Ball war schon diese Fünferkette hinten ersichtlich. Mit dem Ball dann häufig wieder Nemitz eine Reihe höher geschoben und Oberdorf als Rechtsverteidiger. Aber es war doch zwischendurch, fand ich, ziemlich chaotisch. Und ja, wenn wir dann ins Spiel gehen wollen, würde ich sagen, fing es sehr actionreich an und ich hatte die ersten, sagen wir mal, 7 Minuten das Gefühl, okay, es ist einfach ein sehr bewegliches Spiel, da passiert sehr viel und die Fortuna hält aber auch mit, beziehungsweise deutete an, dass man eben die Intensität vom SC Paderborn mitgehen wollen würde und gleichzeitig doch eher auf Umschaltsituationen warten würde. Und dann hatte ich das Gefühl, dass man aber dieses Mittelfeldpressing, was man zwischendurch mal in den ersten paar Minuten angesetzt hat, auch wieder ganz eingestellt hat und im Prinzip dem SC Paderborn erstmal das Feld überlassen hat.
Ja, man hat dann sich so darauf verlassen, dass man mit seinen drei Innenverteidigern da in der Dreierkette hinten jede Menge ja, Lufthoheit generieren würde. Die Flanken, die Paderborn, so wie es uns Lou letzte Woche angekündigt hat, da reihenweise in den Strafraum gelöffelt hat, allesamt rausköpfen kann. Wir haben das ja letzte Woche auch schon gesehen. Man hat da ja im Prinzip 13 Minuten für trainiert gegen Preußen
Gegen Münster.
Münster und habe ich auch schon erwartet, dass dann irgendwann anfängt, Kownacki fröhlich hinten mit rauszuköpfen. Aber dass das so früh der Fall war, da habe ich mir auch wirklich die Entlastungsmomente und dass man halt mit Pressing das Ganze wieder ein bisschen weiter vor den Strafraum verlagert, gewünscht. Also das sah schon sehr danach aus, als würde man sich sehr darauf verlassen, dass man viele Flanken rausköpfen kann oder Adriano Grimaldi halt dann die eine oder andere Flanke einfach nur übers Tor köpft.
Ja gut, aber das ist ja schon ein Zeichen dafür, also wie oft der Herr Grimaldi neben oder übers Tor köpfen durfte, ist ja schon ein Anzeichen dafür, dass es nicht so perfekt geklappt hat, da alles rauszuverteidigen. Und da hat es ja schon irgendwie schnell auch viel gebrannt. So, ich glaube, was Paderborn eben auch gut gemacht hat, also ich glaube, man war auf diese Flanken eingestellt. Was sie aber natürlich auch gut gemacht haben, ist auch mit relativ vielen Leuten vorne immer tiefe Laufwege anzubieten, beziehungsweise so zu kreuzen, dass man dann einen Innenverteidiger, und ich weiß nicht, ob das der Plan war von der Fortuna, einen Innenverteidiger dann wieder vorziehen musste. Das heißt, man hatte dann am Ende wieder eine Viererkette, weil einer, meistens Jamil Siebert, irgendeinem Paderborner hinterherrennen musste vor der Viererkette. Und das hat dann einfach wieder große Lücken gerissen. Und dann kamen entweder diese Abschlüsse durchs Zentrum, weil dann genau diese Übergabe und so nicht funktioniert hat. Das heißt, im Zentrum stand dann ein Paderborner, der dann abgeschlossen hat. Oder man hat eben die Bälle rausgelegt und von da geflankt. So. Und das Ganze noch in Kombination mit einem, finde ich, völlig unberechenbaren Pressing der Paderborner. Ich glaube, das hatte Lou auch erwähnt, dass sie ihr Pressing mal im Mittelfeld und mal im Angriff schon starten. Und ich habe das Gefühl, damit haben sie der Fortuna ganz schön den Zahn gezogen, dass da eigentlich kaum Ballsicherheit und Ballsituationen für die Fortuna entstehen konnten, weil die Paderborner doch wirklich sehr aggressiv da raufgegangen sind. Und ja, man dann im Prinzip nach vorne erstmal überhaupt nichts hinbekommen hat.
Ja gut, aber ich meine, Paderborn hat jetzt auch in den letzten Wochen überraschend mal Punkte liegen gelassen. Also ich glaube, dass da schon auch die Marschroute war bei dieser sehr ausgeglichenen zweiten Liga. Wir müssen hier der Fortuna auch relativ schnell den Zahn ziehen und Fortuna schon auch wusste,
Wir müssen
dass
aushalten.
ja, ganz genau. So würde es dann Tün jetzt sagen,
Ja.
sein Lieblingsvokabel. der FC aushalten, Fortuna von 95. Ja. Allerdings
Was
hat
sind
das
denn
eine
die?
halbes Jahr gedauert, halbes Jahr, halbe Stunde gedauert. Also,
Ja, absolut.
und das, da kann man von Glück sagen, dass man die erste halbe Stunde mit einem 0 zu 0 überstanden hat, um da mal einfach das Resümee aus unseren Ausführungen jetzt zu
Ja,
ziehen.
wir müssten jetzt mal recherchieren, wie die Göttin des Leidens und Ertragen in der Mythologie heißt, um vielleicht einen Spitznamen für unsere Fortuna zu finden.
Ja. Also die hatten auf jeden
Jo.
Fall dann, Grimaldi hatte dann Distanzschüsse, dann auch andere Spieler. Zehnta ist vor allem aufgefallen durch Distanzschüsse. Grimaldi köpft drüber, Grimaldi probiert es mit Kopfballaufsetzer. Zweimal muss Kastenmeier auch nochmal richtig stark halten. Also und just in dem Moment hat der Regisseur an dem Fernsehschirm auch ein tief zerfurchtes Gesicht von Daniel Thun in der Seitenlinie gezeigt, dem das alles auch große Sorgen bereitet hat. Und kurz danach kam es dann das erste Mal zu irgendwie so etwas wie einem Entlastungsangriff. Also vorher hat sich das Spiel ja wirklich nur in der einen Hälfte abgespielt. Wobei, naja, die Anspiele auf Jona Nimetsch kamen nicht gut. Er hat sich nicht gut bewegt. Wenn er den Ball bekommen hat, hat er den Ball verloren. Also das war ja wahrscheinlich schon auch als Entlastung gedacht, dass man seine Schnelligkeit nutzt, um da schnell umzuschalten. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert.
Ja, es ist ein bisschen absurd und ja auch tragisch, ne, dass Jona Nimitz wirklich so eine self-fulfilling prophecy ist, was seine Startelf-Einsätze angeht, ne? Weil man sieht die Ansätze, man versteht, warum er auf dem Feld ist und es gelingt ihm ja immer wieder einfach nichts mit dem Ball.
Ja, zu Jona Niemitz würde ich euch auch wirklich gerne noch eine Frage stellen, wie ihr wahrscheinlich gehört habt, daran, dass ich bisher sehr wenig gesagt habe. Ich habe das Spiel leider nicht sehen können, sondern nur in Ausschnitten. Viel wichtiger erscheint mir ja eigentlich die Frage, wie Jona Niemitz defensiv gespielt hat, weil mit Jona Niemitz halt auf die rechte Schiene zu stellen gegen Aaron Zehnter, der wahrscheinlich fast der wichtigste Offensivspieler für die Paderborner im derzeitigen System eben ist. Und dass das ja anscheinend dann doch relativ gut funktioniert hat, also auch wenn die Paderborner natürlich sehr, sehr überlegen gewesen sind. Aber die Überlegenheit scheint sich jetzt ja so an den rein nackten Zahlen nicht in einer riesigen Menge an Großchancen
Nee,
widerzuspiegeln.
also das stimmt. Großchancen gab es die Tim erwähnt hat, die dann in dieser Doppelchance, wo zweimal Kastenmeier eben sehr gut reagiert. Aber es gab schon gute Chancen, wo eben Grimaldi zu Abschlüssen kam. Und ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, 38 Flanken, die der SC Paderborn geschlagen hat. Und da kam schon relativ viel von Zehnter rüber ins Zentrum. Also es war schon ersichtlich, dass man da auf dem Flügel im Prinzip ein Mismatch hatte. Also Jona war auf jeden Fall engagiert, aber es sind ja wirklich eine Flanke nach der anderen auch über seine Seite da reingeflogen.
Er hat schon noch phasenweise von Haier Unterstützung bekommen,
Ja.
aber letztendlich war er schon da überfordert und es zeigt sich halt auch, vielleicht aber auch, weil Zehnter einfach auch eine Entdeckung dieser Saison ist, die zweitmeisten Abschlüsse auf Paderborner Seite, also hatte dann auch Zehnter,
Ja.
also er hat es halt auch öfters mal aus der zweiten Reihe probiert.
So, aber es ist trotzdem noch ein guter Punkt, den du sagst. Ich glaube, das war auch ein bisschen der Plan, dass
Ja,
Haier ihm zur
genau.
Seite steht. Und ich glaube, dass das auch ein Faktor war, der dazu geführt hat, dass dann immer wieder ein Innenverteidiger vorrücken musste. Und dann eben diese wilden Szenen da direkt vor dem 16er entstanden sind mit diesen Lücken, weil eben ja ein Innenverteidiger als Sechser rausrücken musste, weil Haier eben Jona Nimitz auf der Seite unterstützen musste.
Ja, aber wiederum ja auch gefällt ein ganz guter Move. Also auch wenn das dann ja wahrscheinlich in der Realität dann nicht perfekt geklappt hat, irgendwie mit diesem Begleiten und Übergeben, aber dass man halt eben auch so darauf reagiert hat, dass eben Paderborn nicht ständig mit hoher Präsenz den Strafraum besetzt, sondern halt eben durch dieses Rein- und Rauslaufen, durch dieses Dynamische, das halt einfach versucht, ein bisschen anders zu gestalten. Und wenn man das halt
Ja.
ganz gut aufnehmen konnte, eben dadurch,
Ja.
dass halt immer noch ein Innenverteidiger dann ins Mittelfeld halt irgendwie aufrücken konnte, dann ja,
Ja.
hat das ja anscheinend im Großen und Ganzen dafür gesorgt, dass man Paderborn irgendwie ärgern konnte.
Auf
Ja,
jeden Fall,
begrenzen
ja,
konnte irgendwie in ihrem
schon begrenzen, weil
Spiel.
wie gesagt, die großen Torchancen waren wirklich bei dieser Doppelchance. Der Rest, ich meine, einmal rutscht Siebert weg, das ist natürlich irgendwie ungünstig, kann passieren so. Aber ja, so generell, also man hat schon ganz eindeutig gesehen, dass dass Paderborn hier die spielbestimmende und bessere Mannschaft ist, aber es wurde trotzdem nicht so, dass, also ich hatte nicht das Gefühl, man müsste hier eigentlich schon 4-0 hinten liegen.
Ich fand es ganz interessant zu sehen, dass nachdem super viele hohe Zuspiele einfach von der Fortuna da rausgeköpft wurden, dass irgendwann Paderborn probiert hat, flache Bälle in den Strafraum reinzuspielen und da auch so ein bisschen gemerkt hat, okay, die Lufthoheit ist heute eher auf der Düsseldorfer Seite, beziehungsweise Grimaldis Visier an den Kopfbällen, das ist jetzt gerade nicht perfekt eingestellt. Aber trotzdem war es halt einfach krass, wie wenig Entlastung da kam
Ja.
und wie wenig man das Spiel irgendwo in andere Bereiche verlagern konnte. Eigentlich erst so richtig in der 34. Minute, ne, mit dem Lauf auf der linken Seite von Nicolas Gavoury, der dann
Ja.
da scheitert mit einem strammen Schuss.
Ja. Das ist wirklich der erste Angriff, der irgendwie durchgeht. Und wo wir gerade bei Gavory sind, ist da auch einfach ein frappierendes Problem, dass Gavory einfach, er hat ja keinen Spieler mehr links neben sich an der Außenlinie. Und das ist in allen Teilen des Feldes ist es der Fall, so dass er im Prinzip die Passwege in die Mitte des Spielfelds sind zugestellt und die einzige Passoption, die Gavory dann halt hat, ist halt zurück. So, ne, der kann nur zurückspielen und deswegen, also natürlich ist er limitiert auf einen Fuß, aber es wird ihm auch nicht wirklich geholfen. Also es zieht ja keiner, es überläuft ihn keiner, den er dann anspielen könnte oder so mit seinem linken Fuß. Und
Aber in dem Moment hat man ihn ja wirklich so frei bekommen,
ja, da
dass
hat man ihn
Martell.
mitgenommen. Ja,
Ja,
total.
ja. Ja, aber es ist ja eigentlich genau das gleiche Problem, vor dem auch Lundahl jede Woche steht.
Ja.
Ne, dass er halt in diese Situation kommt, wo er halt ein bisschen alleine ist und dann halt einfach eigentlich auch keine Option hat, außer zurückzuspielen. Ich meine, oft hat er diese Option halt eben auch und wählt dann eben trotzdem den Pass eben rückwärts, aber ja, eben nicht in allen
Ja,
Situationen.
also jetzt in dem Spiel ist es mir auf jeden Fall vor allem bei Gavory doch sehr aufgefallen. So, und dann steht es 1-0 für die Fortuna.
Ja, aber im
Also.
Vorlauf, bevor das 1 zu 0 kommt, probiert es halt Paderborn wieder mit so einem flachen Ball. Und da ist halt mega krass, wie da Tim Oberdorf sein Bein reinstellt. Tim Oberdorf übrigens auch wirklich mit einem starken Spiel. Also der hat
Absolut.
halt da die Dreierkette gut zusammengehalten und mit vielen starken Abwehraktionen. Und das finde ich super spannend, weil sowas habe ich selten gesehen. Er stellt da irgendwie das Bein rein und der Ball bleibt irgendwie so magisch an seinem Fuß irgendwie kleben und tropft da halt nicht ab. Und direkt in dem Gegenzug fällt dann das 1 zu 0. Nimic wird zum ersten Mal eigentlich da gefunden, wo man ihn die ganze Zeit gesucht hat. Ich war ja schon.
Ich hatte ja schon absoluten Hals, weil der Pass auf Nimitz viel zu spät kam.
Ja.
Man hat ja im Prinzip schon, ich glaube, es ist Dani Schmidt, spielt
Nee,
der denn?
Zimbo ist das.
Also
Der
Zimmer
verzögert da. Ja.
verzögert den Ball. Und es gibt eigentlich schon viel früher die Chance, Jona Nimitz steil zu schicken mit einem etwas schärferen Pass. Man wählt dann die Version über außen.
Ja.
Jona Nimitz knallt den einfach so halb hoch, flach in die Mitte, mal so nach dem Motto, mal gucken, ob irgendwer ein Bein reinkriegt. Erwischt dann am langen Pfosten David Kownacki, der laut Jamil Siebert wohl schießen will, aber dann den perfekten Assist in die Mitte legt, also halb hoch auf Danny Schmidt. Perfekt, und er kann dann einnetzen.
Ja.
Ja, konsequenter Konter zu Ende gefahren.
Ob das alles so gewollt war, dann dahingestellt. Aber ich glaube, dass diese Verzögerung von Zimbo durchaus gewollt war, um eine bessere Strafraumbesetzung dann zu
Weil
haben.
man halt nicht Unanimes als
Richtig,
sichtliches Tor
ganz
schicken
genau,
wollte, sondern eben,
ganz genau.
ja, ist okay. Also ja, gut. Hat ja funktioniert
Ja,
in dem Fall einfach.
ja, aber
Ja.
schön, dass Danny Schmidt mal wieder ein Tor macht.
Ja.
Ja, und halt auch welche Tore, ne? Ich meine, der hat jetzt drei Saisontore und die sind alle so unglaublich wichtig
Ja.
gewesen. Also man könnte ja fast darüber nachdenken, Danny Schmidt den besten Neuzugang in dieser Saison zu nennen.
Der
Also
neue Closer.
wenn man anschaut, ne, welche Rolle er halt am Anfang spielen musste, als irgendwie ein Fortuna ja irgendwie auch sehr, sehr, sehr instabil zu sein drohte. Und letztendlich profitieren wir ja in dieser Saison, wo es wirklich spielerisch ja wirklich nicht das Allerbeste gewesen ist, über sehr, sehr weite Teile immer noch davon, dass wir halt diesen super Saisonstart gehabt haben, ne?
Ja,
Und dass wir den überhaupt haben konnten, da hat ja eben auch Daniel Schmidt großen Anteil dran gehabt. Und jetzt eben in diesem Spiel, das zumindest jetzt ja aus der heutigen Perspektive, das kann nächste Woche wieder ganz anders aussehen, aber aus der heutigen Perspektive am Montagabend nach dem Paderborn-Spiel, ist das ja auch einfach so ein unglaublich wichtiges Tor gewesen, weil es jetzt einfach diese Saison auf einmal wieder öffnet. Und es wirkt ja auch so, als ob das jetzt irgendwie nochmal dafür gesorgt hat, dass es einen neuen Vibe irgendwie geschaffen hat im Team, ums Team herum und eben auch bei uns Fans.
Ja, ich muss noch mal ein bisschen Wasser in den Wein geben. Es läuft auch bei Danny Schmidt spielerisch nicht überragend. Also das ist natürlich auch da. Ich meine, der hat vielleicht einfach noch das Potenzial, da auch deutlich sich zu verbessern. Der ist noch super jung und hat, wie gesagt, schon sehr wichtige Tore und Punkte für die Fortuna geholt und gezogen. Aber auch Danny Schmidt war einer der Verhinderer von dem guten Ausspielen von gegebenenfalls Kontersituationen und so mit relativ vielen Fehlpässen, mit, ja.
Ja, und halt phasenweise auch sind ja die nicht das Nicht-Ausspielen von eigenen Kontersituationen das Einleiten des nächsten
Ja.
Paderborner Angriffs, und da war Schmidt
Ja.
schon auch beteiligt, aber trotzdem, man darf halt nicht vergessen, einfach dass er noch sehr jung ist, wo er vorher einfach gespielt hat bisher. Und am
Ja.
Anfang der Saison hat man halt gedacht, der wird halt mal so ein Einwechselspieler, die letzte Viertelstunde, vielleicht wird er mal eine Halbzeit spielen und so langsam rangeführt. Und dafür hat er halt einfach doch schon echt wichtige Dinger gemacht. Und
Ja.
das muss man halt schon ihm lassen. Ja.
Und haben wir auch häufiger schon im Podcast erwähnt, dass der im Anlaufverhalten, also beim Pressing, doch einer der besten im Kader ist momentan. Und auf jeden Fall ist er ja auch immer sehr, sehr laufbereit, sehr engagiert und haut sich richtig rein. Also ist, glaube ich, auch ein geiler Typ. Und so, das ist schon alles in Ordnung. Also ich will ihn jetzt hier auch nicht über die Maßen kritisieren.
Ja, der weiß, glaube
Aber
ich, auch
man
um
sieht,
seine
was die.
Chance, die sich ihm da eröffnet hat, vielleicht auch ein bisschen unerwarteterweise, ja.
Der ist gekommen mit der Perspektive, eventuell Viertligaspieler zu sein und ist jetzt in der zweiten Liga immer wieder an Einsätzen, auch an der Startelf dran und so. Das ist schon ein kometenhafter Aufstieg, würde ich sagen.
Genau, und nach diesem 1:0, 5 Minuten vor der Halbzeitpause, braucht man eigentlich auch wirklich bis zur Pause nur noch darauf zu vertrauen, selber keine großen Patzer zu machen. Also
Ja,
es
man
hat
muss
schon
schon
dann
auch mal ein bisschen aushalten, würde
ja,
ich sagen.
genau. Ja, also, und da kommt dann auch noch mal so ein schlampiger Pass von eben jenem Schmidt, der dann vielleicht noch mal zum Distanzschuss führt, aber im Prinzip war das schon auch ein Wirkungstreffer erstmal für Paderborn. Aber dann kommt die zweite Halbzeit und 5 Minuten na nach der Halbzeitpause wiederum gönnt man sich direkt den nächsten Wirkungstreffer. Und ich glaube, das ist schon ein sehr entscheidender Faktor gewesen auch. Denn Paderborn hat die erste gefährliche Situation, nachdem man ohne Wechsel in die zweite Halbzeit gegangen ist. Da muss Florian Kastenmeier seine Fäuste, die er an dem Tag wirklich sehr gerne genutzt hat, um Dinge zu bereinigen. wieder auspacken und eine gefährliche Flanke rausschlagen. Aber dann kommt direkt halt die vielleicht vorentscheidende Situation. Konnte man in dem Moment zumindest hoffen. Es kommt zu einem Eckball für Fortuna. Der Ball kommt ein zweites Mal, nachdem er eigentlich geklärt ist, in den Paderborner
Von
Strafraum.
Haier, ne? Ja, spielt ihn noch mal rein.
Nimic geht zu Boden und anschließend säbelt Siebert den in einer Art und Weise unter die Latte den Ball, dass ich ihm sowas von gegönnt hätte, dass das einfach schon der Treffer gewesen wäre. Aber man hat den Pfiff vorher, muss man auch fairerweise sagen,
Gehört.
ganz klar gehört. Das heißt, ich war da nicht sehr überrascht, dass es Strafstoß und nicht Tor für Fortuna gibt. Aber
Es war halt die falsche Entscheidung, das war auch in dem Moment schon klar.
ja, ärgert warst du wahrscheinlich schon so.
Ja, ein bisschen. Es ist tatsächlich so, wenn dann der Elfmeter nicht reingeht, dann
Ja.
diskutiert man heute nichts anderes.
Ja, absolut. Bis auch, wenn er nicht reingeht, dann hätte ich noch anzumerken gehabt, dass Manuel Riemann viel zu früh die Linie verlässt.
Okay.
Also wir hätten mindestens einen Versuch noch bekommen. Also, da
Ja,
hätte ich aber drauf gepocht.
wenn der VAR das sieht,
Ja,
also ich
genau.
glaube, bei Kastenmeier schauen die da sehr
Ja,
gerne
ja.
sehr genau drauf, bei anderen Torhütern bin ich mir da ehrlicherweise nicht so sicher.
Wobei bei Riemann, der sich ja dann später noch in aller unserer Köpfe und Herzen spielen wird, habe ich schon das Gefühl, könnte auch so ein Kandidat sein, wo die Schiris ganz genau hingucken. Ich habe jetzt nicht seine Historie im Kopf so, aber schon das Gefühl, so, ja, da könnte auch der Schiedsrichter gewarnt sein, dass das ein Fuchs ist, der mit allen Wassern gewaschen ist.
Naja, auf jeden Fall war uns als Fortuna-Fans ja dann durchaus bewusst, dass David Kunatzki ein relativ zuverlässiger Elfmeterschütze in dieser Saison ist. Also, und macht den dann auch eiskalt zum 2:0. Aber klar, schon bitter. Jamil Siebert hätte ich es halt auch extrem gegönnt.
Ja. Gut, das Spiel geht dann eine Zeit lang ganz gut weiter, würde ich sagen. Man
Ja.
verstolpert doch auch wieder viele Bälle und bringt sich somit
Vor
um
allem,
manche
ja,
Gelegenheiten.
aber ich denke auch Paderborn hatte daran zu kauen,
Ja,
Kurt.
würde ich
Also,
auch
dass
sagen.
es 0
Ja.
zu 2 stand plötzlich. Und vor allem hat man Jona Nimetsch für Entlastung viel häufiger gefunden.
Ja, das stimmt, aber
Ja.
es ist ja, weil war ja alles brotlos
Ja, aber
dann.
immerhin hatte man dann vorne einfach mal eine Zeit lang den Ball,
Ja.
statt dass es direkt irgendwie einen Einwurf für Paderborn gab.
Ja.
Und
Ja.
wenn Nimetsch da den Ball hatte, dann gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, dass er nichts Sinnvolles damit macht, sondern einfach gefoult wird. Also er hat dann naja irgendwie nochmal gefährliche Freistoßsituation herausgeholt. Und sowas halt. Ne? Da geht halt auch Zeit runter. Paderborn fängt auch an, mal kleine Fehler einzubauen. Also man merkt schon, okay. Und noch bevor Paderborn wieder richtig ins Spiel gefunden hat, dezimieren die sich auch noch selber.
Ja, das war quasi der Moment, in dem das Spiel, das gerade fragile Gebilde einer etwas überlegenen Fortuna, dann endgültig wieder in sich zusammenbrach. Also, da konnte man dann wirklich ganz schlecht mit umgehen. Man war dann einer weniger, für mich völlig zu Recht rot. Der holt halt mit dem Arm aus und schlägt ihn, egal, also er trifft ihn ja sogar, aber egal wie feste oder doll das dann wehtut. Kwasniok spricht da hinterher noch davon, und das ist, glaube ich, nicht zu verachten, dass eben die Paderborner immer wieder so tiefe Laufwege anbieten wollen und loslaufen und dann die Fortuna-Spieler, in dem Fall eben Danny Schmidt, auch immer wieder den Leuten auf den Füßen gestanden haben, was die Paderborner dann auch sehr genervt hat, was dann eben Castagneda dazu verleitet, einmal um sich zu schlagen. Ja.
Muss man aber halt mit klarkommen können, ne?
Ja, genau.
Genau, aber
aushalten können.
ich
Ja,
muss aushalten
ich
können. Ja, muss man
wahrscheinlich
aushalten können.
auch. Aber tatsächlich, so direkt kommt der Bruch noch nicht, sondern da kommen
Ja, du hast
dann so
recht.
viele gelbe Karten und kaum noch Spielfluss und es wird halt sehr hektisch
Ja.
danach. Also so von wegen dieses Genervtsein, was sich da in der roten Karte bei Paderborn gezeigt hat, zeigte sich dann auf beiden
Geht
Seiten
dann
noch
oben
viel.
weiter. Ja,
Genau,
stimmt.
ganz viele so kleine Fouls, Unterbrechungen, kaum noch Spielfluss. Und da habe ich mir halt auch gedacht, ja, prima. Je mehr Zeit hier verloren geht für Paderborn, weil ich auch irgendwie gedacht habe, ja, ein Mann mehr, 2-0 Führung, sicher ist das noch nicht, ne?
Ja. Übrigens, das möchte ich kurz einstreuen. Gestern Abend hier nebenan eine Halbzeit rumänischen Erstliga-Fußball gesehen. Also da ist es wirklich gar nichts gegen dieses genervt und mal, also da wird wirklich, es wurde wirklich durchgängig getreten und
Wow.
es musste wirklich sehr viel passieren, damit mal eine gelbe Karte mit dabei rumsprung. Aber genau, also das kann man nicht vergleichen.
Ja.
Das sind eigentlich kleine Zwistigkeiten, die es da gab. Da gab es keine Aggressionen, sondern es wurde dann ein bisschen ruppiger als vorher.
Aber dann so zur 70., also so
Ja.
knapp 7 Minuten, nachdem Paderborn in Unterzahl agiert, merkt man plötzlich gar nicht mehr, wer hier in Unterzahl ist. Also da kriegt irgendwie Paderborn nochmal die zweite Luft, wird auch von außen nochmal tatkräftig vom Trainer aufgepeitscht. Und dann kommt in kürzester Zeit nochmal so Abschlusschancen. Grimaldi scheitert nochmal an Flo's Fäusten. Grimaldi wird nochmal von Oberdorf ganz stark abgegrätscht, bevor er zum Schuss kommt. Klaas startet einen Sololauf und lässt drei Fortunen aussteigen. Und infolgedessen kommen auch noch mehr neue, frische Offensivkräfte und es fällt der Anschlusstreffer nach 10 überlegen geführten Minuten von Paderborn.
Der ist dann in der 78.
Ja,
Ne?
genau.
Ja, was man da schon, also ab der 70. ja irgendwie macht, ist wahrscheinlich erstmal zu denken, jo, wir führen 2-0, die sind einer weniger, sollen die mal kommen und wir kommen in unsere Situation. Was aber dazu führt, dass man wirklich völlig passiv wird. Und ich meine, dieses Bild von der Fortuna kennen wir ja auch schon, ne?
Na, leider.
Durchaus mal, dass wirklich einfach jedem ballführenden Paderborner mehrere Meter Platz zugestanden wird. Und zwar, also jeder Pass, den Paderborn spielt, ist komplett unbedrängt. Es gibt keinen Druck und man igelt sich irgendwie so um den 16er ein, was auch heißt, dass man die Flügel komplett frei lässt. Also man stellt sich wirklich so an den eigenen 16er.
Ja, aber
Ja.
ich meine, es kamen ja da schon die frischen Leute auf Paderborner Seite und da habe ich mir halt dann nochmal gedacht, auch, boah, ja, wen willst du denn jetzt eigentlich
Ja, Jona
einsetzen?
Nimitz. Jona Nimitz willst du, also ab der
Ja,
70. wollte ich
richtig.
unbedingt Jona Nimitz
Ja,
bringen. Das will ich mal.
genau, den konntest du halt nicht bringen. Und
Ja.
das ist halt genau das Ding so, ne? Also vor der Partie haben wir ja viel darüber nachgedacht, ist es jetzt irgendwie eigentlich wirklich eine Notelf, weil so, es ging ja
Sind schon irgendwie
eigentlich.
okaye
So,
Spieler
aber wenn
dabei.
man dann halt auf die Bank geschielt hat, dann ist einem klar geworden, in welcher Situation Fortuna jetzt gerade mit den ganzen Ausfällen immer noch steckt.
Ja.
So. Und das heißt, erst nach dem Anschlusstreffer, ich weiß gar nicht, ob die beiden schon draußen standen, reagiert Tune, nämlich unmittelbar nach dem Anschlusstreffer kommen dann Lundahl, der für Nimitz die offensivere Außenposition übernimmt im Prinzip und Arc, der halt für Schmidt kommt und damit halt das Ganze noch ein bisschen defensiver gestaltet, war überfällig, weil, wie gesagt, die Abstände zwischen den Paderbornern und Düsseldorfern viel zu groß geworden waren und das mit Sicherheit auch mit der Ermüdung zu tun hatte. Man muss auch am Ende sagen, Paderborner sind eine sehr laufstarke Mannschaft, aber Fortuna hat an dem Tag komplett dagegen gehalten. Also am Ende haben beide Teams irgendwie 120 Kilometer abgespult. Und dann denke ich mir aber trotzdem nach diesen zwei Wechseln, klar, Lundahl muss deutlich offensiver agieren, als man das von ihm gewohnt ist, um noch für Entlastung zu sorgen. Aber es wirkte dann schon irgendwie danach, okay, jetzt 10 Minuten das 1:2 verwalten. Und da habe ich schon Sorgen bekommen bei den
Ja,
Wechseln.
ja.
Auch wenn sie
natürlich sinnvoll waren. Und ich weiß ja nicht, ob man dann einen Dennis Bindemann, Jan Boller oder Hamza Anhari da schon reinschmeißen würde zu der Zeit. Keine Ahnung.
Ja, also, aber du hast natürlich recht, die Laufleistung ist am Ende ziemlich überragend und man muss, sollte nicht vergessen, dass normalerweise unser Laufkönig, Johannesson ist, der
Ja,
immer 12, 13
ja,
Kilometer abspult,
ja.
jedes Mal und man eben relativ spät erst wechselt. Das heißt, die Leute, die da gespielt haben, haben schon wirklich auch einiges mitrennen müssen und hinterherrennen müssen. Und dann, ja, genau, ist es vielleicht auch einfach so ein Moment, wo man mal kurz sich so eine Ermüdung zeigt.
Genau, und just in dem Moment nach den Wechseln fängt nämlich an, ja, Paderborn im Prinzip wieder auf Gleichzahl zu stellen, den Torwart ins, ja, was weiß ich, rechte Mittelfeld zu ziehen. Also da ist ja dann
Rechtsverteidiger eigentlich.
Manuel Riemann kommt dann zu einem Distanzschuss. Wiederum reißt Flo seine Fäuste hoch, aber da habe ich gedacht, wow, scheiße, noch 10 Minuten hier, das wird
Ja,
eng.
und ich glaube, das haben alle Spieler auch gedacht in dem Moment. Weil Riemann, also ich meine, der hat ja nicht nur diesen einen Schuss und so, der hat ja dann auch noch einen Ballverlust, wo ja dann die einzige Chance aufs leere Tor, die Fortuna sich quasi noch erspielt mit so einem Abschluss von der Mittellinie von Haag. Aber ich meine, der ist ja auch wirklich einfach in Duelle gegangen, also mit dem Ball in Duelle gegangen an der
Na.
Außenlinie im Angriffsdrittel und
Na.
so. Also es war schon wirklich crazy, was der gemacht hat. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
Aber kann man das so ein bisschen eindampfen, so was ihr sagen würdet, was so der Hauptgrund dafür ist, dass Fortuna da wirklich gar nichts hinbekommt in dieser Überzahl eigentlich ist? Also ist es, dass Paderborn halt einfach viel, viel mehr Risiko geht? Ist es, dass Fortuna einfach in diese Passivität fällt und da nicht rauskommt? Oder ist es einfach, dass halt, also allein das spielerische und eben damit vor allen Dingen das technische Niveau bei so vielen Mannschaften in der zweiten Liga ja und gerade eben bei Paderborn einfach so viel höher ist als bei der Fortuna.
Also ich würde mal sagen, ein Punkt ist auf jeden Fall der, dass man, wie du gesagt hast, in der 70. Minute keinen Jona Niemeth quasi einwechseln konntest, weil, also man hat schon irgendwie mit so vielen Defensivspielern auf dem Platz eigentlich den Plan verfolgt, da hinten weiter zu stehen. Paderborn hat dann alles riskiert und dann nochmal diese eine schnelle Umschaltsituation zu haben, um den Deckel drauf zu machen. Die bekommt man aber lange nicht. Eigentlich erst in der 89. Minute kriegt Lundal mal so einen Ball und da sieht man dann halt, okay, der ist halt eigentlich ein Verteidiger. So. Das heißt, man kommt halt nicht zu dieser einen spielentscheidenden Situation und Paderborn riskiert natürlich dann alles. Also die hatten halt keinen Torwart mehr drin und haben,
Also wirklich, wir schön einfach ohne Torwart gespielt.
Riemann hat halt da in der Abwehrkette
Ja.
gefehlt. Ja.
Ja, und es ist aber auch, es ist gleichzeitig passiert, dass Paderborn wirklich mit maximalem Risiko gespielt hat
Ja.
und Fortuna mit vermeintlich minimalem Risiko. Das heißt, es
Ja.
stand auch keiner da, der
Ja.
einmal einen zweiten Ball so aufnehmen konnte, dass dann Konter gestartet werden könnte oder sowas. Ne? Es war wirklich ein reines
Es
Defensiv.
war aushalten, war es.
Es war
Es war
aushalten.
wirklich 10 Minuten
Wir
aushalten.
müssen einen Folgentitel finden, der nicht aushalten heißt.
Ja.
Ja, gut. Aber man muss.
Aber man kriegt es, also es sind jetzt auch nicht die ständigen hundertprozentigen
Nee.
Chancen. Also Sven Michel kommt noch mal fast an den Ball. Und ansonsten, ja, hat eigentlich die größte Chance dann fast noch Giovanni Haag. Aber dass die halt in diesen 10 Minuten nur einmal kommt, diese Chance, wo die halt den Torwart aufgelöst haben, ist halt schon auch
Schon crazy,
bezeichnend.
ja.
Ich glaube, das hätte, ich weiß nicht, hat sich das Riemann selber ausgedacht, aber der wäre ja sonst gegen andere Gegner von Kwasniok sofort wieder ins Tor geschickt worden.
Weiß ich
Also,
nicht genau. Ah, da hat auch Siebert im Nachgang dann noch gesagt, dass das einen ziemlich krassen Impact irgendwie auf die Mannschaft hatte, dass da plötzlich der Riemann überall auftauchte und dass keiner wusste, wer ihn aufnehmen sollte von Fortuna und dass es einfach komplett für Chaos gesorgt hat und man einfach völlig überfordert war damit, dass da dieser Typ rum
Rumgestürmt. Der aber auch dann nach 10 Minuten, also der wird ja auch zu deren Laufleistung beigetragen haben, ordentlich am Pumpen war. Ja, geile Aktion, vor allem kann ich die feiern, weil wir haben 2-1 gewonnen.
Ja, richtig. Es kommen in der Nachspielzeit halt, wie eben angesprochen noch, kommt noch Hamza Anhari zu seinem Profidebüt und Dennis Bindemann und Jan Boller werden auch noch eingewechselt, um die letzten Sekunden von der Uhr zu nehmen und dann ist es geschafft. Irgendwie hat man dieses Spiel 2-1 gewonnen.
Ich scherzte, ich habe das Spiel mit Jan geguckt und man scherzte bei uns, ob diese Einwechslung von Daniel Thun nicht ein kleines Augenzwinkern im positivsten, in der positivsten Auslegung in Richtung sportliche Leitung sein könnten. Und so sagen Sie mal, das sind die Leute, mit denen ich hier arbeite. Danke.
Glaube, in so einer Situation unterlässt man irgendwelche politischen kleinen Hinweise und da geht es dann, glaube ich, nur ums Gewinnen, auch wenn man sich angeschaut hat,
Um den Zeitgewinn, meinst
wie
du?
das halt hinterher, ja, oder auch einfach, um vielleicht noch jemanden zu bringen, der einfach nochmal mit 100% irgendwo ansprinten kann. Und ja, also ich glaube, ja, habt ihr euch so ein bisschen Bilder angeschaut, wie das hinterher aufgenommen wurde, auch im Kreis und so.
Ja,
Das waren ganz, ganz hervorragende Bilder und
das stimmt.
ja, schon irgendwie auch deutliche Hinweise, dass wir hier durchaus nach, ich glaube, 2022, wenn ich da jetzt nicht falsch liege,
Ja.
den zweiten Paderborn-Moment in jüngerer Vergangenheit geschaffen haben könnten. Und von daher kann man durchaus nochmal anerkennen mit den Zungenschnalzen auf der Leistung der Paderborner und sich dann aber vor allen Dingen auch ins Fäustchen lachen und sich riesig freuen, dass man da jetzt einfach eben wieder mittendrin steckt im Kampf um Platz 3.
Ich habe auch Daniel Thun lange nicht mehr so gelöst
Ja,
gesehen nach einem
ja.
Spiel. Also der war wirklich sehr happy und glücklich. Und ich meine, ja, man hat das jetzt auch überstanden und ausgehalten, diese Druckphase, egal ob man jetzt einer weniger war oder nicht, es gab diese Druckphase. Und man hat es halt zweimal hintereinander jetzt geschafft, dem zu widerstehen, und eben diese Spiele zu gewinnen und 3 Punkte aus diesen beiden letzten Spielen zu holen.
Abgerundet hat den Paderborn-Moment ja noch, das möchte ich hier nicht verschweigen, dass nahezu zeitgleich die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf stark ersatzgeschwächt. Wir wissen alle warum. Auch die zweite Mannschaft von Paderborn am Fingerbruch 3:1 geschlagen hat und damit auch einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt gemacht hat. Ja, und das ist ja dann auch mitnichten die einzige gute Nachricht, die es diese Woche gegeben hat, sondern es gibt ja sogar noch eine weitere gute Nachricht, über die wir zumindest 2 Sätze noch verlieren können. Vom heutigen Tage, also relativ aktuell. Und zwar hatte Fortuna ja gegen die Rückforderung der beantragten Corona-Hilfen der Bezirksregierung geklagt und da jetzt in erster Instanz erstmal Recht bekommen, was halt heißen würde, wenn da nicht mehr in Berufung gegangen wird, dass Fortuna rund 1,7 Millionen Euro nochmal zurückerstattet bekommen würde, be oder beziehungsweise eben, dass
Nein,
sie
benutzen darf und
dass sie
das Geld
diese, die
zurückgeben
sie,
darf.
genau, Fortuna hat das als Rückstellung gebildet, und würde die dann eben behalten können. Es kann sein, wir sind da jetzt alle keine BWLer, das würde, aber es kann sein, dass Fortuna eben auf diese Rückstellung noch Steuern zahlen muss. Da sind wir uns, glaube ich, alle relativ unsicher. Da gibt es Leute, die da viel, viel mehr Ahnung von haben als wir.
In Klammern David. Liebe Grüße an der Stelle.
Genau, wenn ihr da euch nochmal bilden wollt und das bisher nicht getan habt, mit dem haben wir schon mehrfach Folgen zur Finanzsituation der Fortuna aufgenommen. Aber selbst wenn man eben darauf noch Steuern zahlen müsste, würde so oder so Fortuna da ja, eben auf einen Teil von Geld zugreifen können, mit dem eben nicht festzurechnen war. Und das würde eben die finanzielle Situation im Sommer deutlich entspannen. Also wenn auch nicht so deutlich, dass man nicht trotzdem mit ganz, ganz großer Sicherheit darauf angewiesen ist, ein fettes Transferplus zu machen. Aber immerhin, und eben selbst wenn da nochmal in Berufung gegangen wird, sind, glaube ich, die Chancen relativ gut, dass man auch da gewinnen könnte. Von daher, ja, es ist, glaube ich, wirklich eine richtig gute Nachricht.
Ja, kam jetzt auch irgendwie, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass es gerade läuft. Kam etwas unverhofft.
Genauso unverhofft wie die tabellarische Situation, mit der wir uns konfrontiert finden jetzt.
Ja, aber vielleicht ist das ja nächste Woche alles schon wieder ganz, ganz anders und man ist auf Platz
Was?
zwei oder neun. Nee, Zweiter kann man
Nee,
nicht
zweiter
werden.
nicht,
Nee.
aber zwischen 3 und 9 ist, glaube ich,
Ja.
alles drin, so ungefähr. Ja, dann stehen wir jetzt natürlich vor der Frage, ob, ich meine, ihr habt jetzt gerade von einer gewissen Art von Gelöstheit gesprochen im Team, gerade auch beim Trainer, ob das dafür sorgt, dass es jetzt vielleicht zu einem Spannungsabfall kommen könnte, oder ob das eher dafür sorgt, dass man jetzt nochmal die Kräfte bündelt und hoffentlich ja vielleicht auch mit einer etwas entspannteren Kadersituation, das sagen wir wahrscheinlich auch jede Woche hier, glaube ich, in der ganzen Rückrunde, ja, dann eben in Elversberg nochmal sogar weiter angreifen kann.
Wer hat denn das letzte Mal gegen Elversberg gewonnen? Ich meine, die haben auch schon so absurde Spiele verloren, so, ne? Die ziehen ja auch nicht durch. Also das ist
Durchziehen
ja,
tut da
macht ja
keiner.
wirklich niemand, nicht mal der HSV.
Ich glaube, die letzte Mannschaft, die gegen Elversberg gewonnen hat, war Münster. Die haben das auch auswärts gewonnen. Halt, ja, mit Sicherheit auch nicht mit einem Offensivfeuerwerk, sondern zu null. Und auch sonst kann man auf jeden Fall sagen, ja, dass Elversberg meistens Probleme eben gegen mauernde Gegner hat, gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen und die gar nicht so viel am Spiel teilnehmen wollen. Also das auf jeden Fall schon mal für unseren Hinterkopf. Ja, es geht jetzt am Wochenende gegen die einzige Mannschaft, die wahrscheinlich mit ähnlich guter Stimmung aus diesem Wochenende rausgeht wie die Fortuna. Elversberg hat 3:1 in Hannover gewonnen und ist damit auf Platz 3 gesprungen und hat damit jetzt beste Karten im Kampf um den Relegationsplatz. Kann man wirklich auch nur anerkennend den Hut ziehen, was Trainer Horst Steffen da für eine Maschine geformt hat. Eine Mannschaft, die ja vor allen Dingen offensiv denkt, die ja auch einfach eine der am besten anzuschauenden in der Liga ist, und das eben mit einem Gerüst von vielen Spielern, die, glaube ich, ja immer noch die wenigsten wirklich nachhaltig auf dem Schirm haben. Ja, das alles geschieht mit einer sehr, sehr hohen Intensität gegen den Ball. Die Elversberger sind bei allen relevanten Laufwerten, bei den Kilometern, bei den intensiven Läufen, bei den Sprints unter den Top 3, haben dazu die meisten Zweikämpfe in der Liga gewonnen. Also das muss man auf jeden Fall wieder schaffen, irgendwie, dass man diese Intensität des Gegners aufnehmen kann, wenn man da bestehen will. Und ja, und gerade in der Offensive sind sie auch relativ variabel, aber am besten liegt es ihnen eigentlich, wenn man so ein bisschen den Gegner überraschen kann mit dem Spiel in der Tiefe. Also wenn man quasi den entscheidenden Spielzug spielen kann, wenn der Gegner noch nicht am eigenen Strafraum verteidigt, sondern eben etwas davor, so dass man halt eben die Abwehr überspielen kann, dass man da den Lauf in die Tiefe anbieten kann und daraus dann eben mit einer Hereingabe oder indem man es dann eben vielleicht auch über eine Überzahl oder eben auch über die individuelle Klasse von dem einen oder anderen ausspielt. Ja, das ist eigentlich so das, was die Elversberger vor allen Dingen anstreben. Wenn diese Angriffe erstmal verteidigt werden, muss man auch weiter auf jeden Fall sofort wieder dran sein. Auch bei den Weitschüssen haben die Elversberger im Ligavergleich absolute Top-Werte. Also wenn sie da verteidigt werden, gibt es wirklich auch viele, die aus der zweiten Reihe einfach nochmal abziehen können, und das eben auch mit großem Erfolg. Ja, besonders aufpassen muss man gerade bei diesen tiefen Läufen natürlich auf die beiden Hoffenheimer Leihgaben, Damar und Aslani. Ich glaube, die Namen habt ihr alle schon des Öfteren gehört. Aber ja, da wird sehr, sehr viel Arbeit eben auf unsere Defensivreihe
Der hat
zukommen.
gerade einen Dreierpack geschnürt, oder? Aslan.
Ja, genau. Der ist ordentlich in Form.
Wiesent Aslan.
Was man auf jeden Fall bei weiterem noch beobachten kann, ist, dass ja die also wo die Elversberger Probleme haben. Ich habe es gerade schon angesprochen, bei Gegnern, die sich sehr, sehr tief hinten reinstellen. Und wenn man sie dann halt auch vielleicht mal defensiv knacken will, haben sie da relativ wenig Schwächen. Was aber vielleicht am ehesten zu nennen sind, sind halt Schwächen bei Kopfballduellen und eben auch bei defensiven Standards. Also man kann da wirklich mit reinem Abstiegskampf-Fußball, kann man da wahrscheinlich am ehesten was holen.
Im Kampf um Platz 3.
Kommt uns ja im Augenblick nicht relativ zugute, muss man sagen. Weiterer Pluspunkt, zwei wichtige Säulen der Elversberger sind mit der fünften gelben Karte gesperrt. Şahin auf der Sechs, der war allerdings, ich glaube, genauso wie sein Nebenmann auf der Sechs, auch im Hinspiel schon gesperrt. Das hat uns damals auch nichts geholfen. Und rechts außen Petkov, auf die müssen die Elversberger eben verzichten. Petkov gehört zu diesen vier Leihspielern, die ja eben zu diesem Grundgerüst der Elversberger, wo wirklich auch einige sogar schon mit durch die Regionalliga und dritte Liga gegangen sind, die diese eben on top verstärkt haben. Petkov rechts außen aus Augsburg ausgeliehen, Elias Baum aus Frankfurt ausgeliehen, ja, vielleicht der beste Rechtsverteidiger der Liga, mit Sicherheit, mit großer Sicherheit der beste offensive rechte Verteidiger der Liga. Und dann eben die schon angesprochenen Damar, der manchmal als Linksaußen aufläuft, manchmal als offensiver Mittelfeldspieler, und dann eben Fisnik Aslani, der da eben nochmal eine Klasse besser ist. Beide von Hoffenheim. Aslani, der mit Sicherheit beste mitspielende Stürmer der Liga, super kreativ, schnell, auf engem Raum, einfach unglaublich gut, hat einen starken Abschluss, jetzt eben auch schon 17 Mal getroffen und ist insgesamt eben auch der beste Scorer der Liga. Also ja, da trifft man eben auf viel, viel individuelle Qualität im Spiel nach vorne. Und ja, kann aber eigentlich, finde ich, wenn man sich diese paar Dinge, die ich jetzt hier vorgetragen habe, so anschaut, und wenn wir uns eben auch anschauen, wie Fortuna bisher so die Spitzenspiele in der Liga angegangen ist und wo man eben auch gerade steht, als Fortuna Düsseldorf spielerisch eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass die einzige und die beste Option ist, halt kolossal den Bus zu parken mal wieder.
Und auf Kontern und Umschaltsituationen zu hoffen.
Ja, die Frage, ob man das anders angehen kann, ist ja überhaupt erstmal zu stellen. Also, ob das in der momentanen Verfassung der Mannschaft anders ginge. Aber ist natürlich hervorragend, wenn halt
Ja,
die einzige
das ist
Option, die
super.
man hat, auch gleichzeitig die
Die
beste
beste ist,
Option
genau.
ist.
Und was du gerade gesagt hast, die Intensität, die man matchen muss, und das würde ich ja zum Beispiel sagen, hat die Fortuna ja auch im Spiel gegen Paderborn durchaus getan, mit all den Defiziten, die dabei waren. Aber die Mischung aus Momentum, beziehungsweise zusammengeschweißtes Team, weil schon wieder Leute fehlen und so weiter, und dieses zweimal hintereinander hart aushalten müssen, also so, es ist, glaube ich, ein guter Spirit gerade da.
Aber
Und
generell, was ja noch das Problem war, war ja wirklich, dass man bei dieser Intensität auch stark darunter leidet und vielleicht den einen oder anderen, der nicht mehr kann, auch ersetzen können muss. Und da ist halt schon die Frage, ob die Bank ein bisschen besser bestückt sein wird beim Spiel in Elversberg, was zu hoffen wäre. Also, ich weiß nicht, auch wie lange jetzt Emma Ioa an seiner Muskelgeschichte ja, laborieren wird. Die
oder
Frage, ob
Johansson,
Johannesson wieder dabei ist. Also, ich glaube, es ist durchaus möglich, natürlich, wie du sagst, mit so einer Absteigerstrategie da was zu holen, aber dass man halt dreimal hintereinander das so hinkriegt, so wie man es halt auch am Ende gegen Preußen Münster über die Linie bekommen hat, das wäre schon sehr ungewöhnlich. Also, ich hoffe, dass ich noch eines Besseren belehrt werde am Wochenende, aber dass man dann noch mal so einen Kraftakt hinkriegt, boah, ich glaube noch nicht richtig dran. Ich wäre schon sehr zufrieden, wenn man da nicht verliert.
Tja,
Und es würde zu
ja.
dieser Saison passen, wenn man jetzt verliert und nächste Woche beerdigen wir die Saison und darauf die Woche
Können wir sie
wieder
wieder
von vorne
anzweifeln?
los.
Ja, genau.
Keine Ahnung. Aber ich meine, die haben halt auch nur genauso viele Punkte geholt wie die Fortuna. Und das spricht ja dafür, ne, so, dass sie halt gegen Münster dann zu Hause 1:0 verlieren. Ja, bleibt spannend. Aber ich glaube, große Möglichkeiten wird Daniel Thun zu wählen, wen er da aufstellt, wird er nächste Woche auch nicht haben.
Wisst ihr da was von Leuten, die zurückkommen? Nee, ne? Wird man im
Nee, es
Laufe
ist
der Woche irgendwie sehen.
außerdem eh,
dann geht man von irgendwas aus und dann gibt es halt wieder diese kurzfristigen Ausfälle.
Ja.
Gerade weil es eben so viele Muskelverletzungen sind, kommen dann manche vielleicht früher zurück als erwartet. Manche fallen dann wieder kurzfristig aus, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Also ich wäre schon sehr froh, wenn Giovanni Arc auf jeden Fall auch wieder ein Kandidat für die Startelf wäre. Alleine das würde ja schon irgendwie super viel Entlastung bringen, weil dann mit Zimbo oder Haya halt irgendwie ein polyvalenter Spieler frei werden würde, der halt an vielen Ecken und Enden aushelfen würde. Und ja, aber insgesamt, es wird kaum viel mehr Möglichkeiten geben, die einem dann spielerisch weitere Dinge eröffnen. Von daher, ohne einen weiteren defensiven Kraftakt wird es nicht gehen.
Wahrscheinlich ist das so. Aber vielleicht ja trotzdem möglich.
Ja, vielleicht. Also gut
Ja.
regenerieren und dann gut relegieren. Wichtig. In dem Sinne. Oder was? Dann hören wir uns nächste Woche.
Genau, das würde ich auch sagen. Bis nächste Woche. Und ja, dann schauen wir mal, was wir bis dahin im Gepäck haben.
Macht's gut.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao.